Die Belagerungswertermittler sind die, die mit dem Finger daneben stehen und sagen, pass auf, dass Wasser nicht zu tief ist, pass auf, dass das Wasser nicht zu flach ist, pass auf, dass die Welle nicht zu hoch ist, hast du dich auch ordentlich eingecremt, auch die Nase, ja, so. Und so wird man ja als, also man wird ja als Belagerungswertermittler, ich kenne das ja selber, ich habe das ja selber auch mal in der Bank gemacht, so ein bisschen spaßbefreit tatsächlich wahrgenommen. Und da muss man sagen, die größte Skepsis, Anne freut sich, die größte Skepsis, die den Belagerungswertermittler entgegensticht, ist, ihr bewertet immer viel zu niedrig. Ihr denkt immer nur an das Schlechte. Und da muss man sagen, das muss man vielleicht mal genau erklären, das ist auch gewollt, dass man eigentlich von allen Optionen immer die schlechteste wählt, nennt sich dann Niederswertprinzip.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Patrick Bayer. Ist das jetzt besser? Wir haben gerade einen Aufnahmeversuch gestartet. Da musste ich mir sagen, ich sei nicht mehr so, wie hast du das genannt? Nicht mehr so voller Elan oder was?
Nein, ich habe gesagt, das hatte früher auch mal mehr Pep, aber damit meinte ich nicht dich. Nein, damit meinte ich ja nicht dich. Damit meinte ich so, wir sagen wirklich immer den gleichen Slogan, aber ich finde das, weiß ich nicht, so als mittlerweile weltberühmter Podcast dürfen wir uns das auch erlauben, ja, damit wir eine gewisse Struktur in den Folgen haben.
Und man muss sagen, ich bin ja auch näher an den 60 als an den 30, also darf ich da auch ein bisschen, ja. Guck mal, jetzt hast du eine Rechenaufgabe gekriegt, Anne.
Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, weil ich bin noch ein Jahr lang noch näher an den 30 als an den 20, das war dumm. Wie dem auch sei, wir sind nicht allein, sondern der liebe Michael Bock ist mit dabei und er fühlt sich jetzt bestimmt auch nicht abgeschreckt von unserer Plauderei hier am Anfang, sondern du bist ja tatsächlich ein sehr treuer Hörer von uns und noch dazu Wettermittlungsvollprofi. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Michael Bock. Ich bin Gutachter einer Sparkasse für Beleihungswertgutachten, schreibe hauptsächlich, ausschließlich die sogenannten Vollgutachten. Und im Gespräch mit der Anne, als wir uns dann kurz ausgetauscht hatten, was denn überhaupt für dieses Podcast interessant wäre zum Thema Beleihungswertermittlung, da ja doch die meisten Zuhörer wahrscheinlich eher Verkehrswertermittler sind, kam die Anne, wäre ganz cool von wegen, wenn du mal ein bisschen was über Vollgutachten erzählen könntest, weil das wohl dann für euch so eher so Nebenerwerb ist. Ja, und hier bin ich. Ne?
Und man muss sagen, Michael ist der... So der einzige Ultra, den wir haben. Ne? Also wir freuen uns wirklich sehr. Also das ist schon eine große Wertschätzung, die du uns entgegenbringst. Von daher vielen Dank nochmal dafür.
Das stimmt. Oh, jetzt werde ich rot.
Das wollte ich provozieren.
Patrick, merkst du eigentlich, dass wir im Partnerlook sind heute? Haben wir aber auch gut gemacht.
Weil wir schwarze Oberteile haben. Warte, aber jetzt können die das hören ja nicht sehen. Aber guck mal, was da drauf steht.
Slow Sunday Coffee Club. Das ist auf so vielen Ebenen gelogen am Montagmorgen, aber musste selber
wissen. Ich hatte heute Morgen keine Zeit, das T-Shirt zu wechseln.
Sehr schön. Also vom Slow Sunday Coffee Club hin in die Vollgutachten im Beleihungswert. Tatsächlich ja. Also Michael, du hast es richtig angeteasert. Das war mal so ein Herzensthema, weil wir alle im Kleindarlehensbereich unterwegs sind. Und man muss sagen, im Kleindarlehensbereich brauchst du ja 2, 3 Handkniffe. Die kennst du und dann kannst du loslegen. Aber Banken, gerade auch regionale Sparkassen, ist bestimmt ultra spannend, finanzieren ja mehr als das Einfamilienhaus in Altenburg-Runsdorf mit einem Gesamtobligo von, weiß ich nicht, 250.000 Euro, sondern hier geht's ja um wahrscheinlich richtig, hab dich mal nicht so, es geht ja wahrscheinlich hier um wirklich viel, viel Geld. Deswegen vielleicht, wir fangen erstmal mit dem Wochenhighlight an, bevor wir in die harte Materie einsteigen. Und da würde ich jetzt mal Michael bitten, was war denn so letzte Woche, vielleicht auch dein Arbeitswochenhighlight?
Also mein Arbeitswochenhighlight war insofern überschaubar. Ich war letzte Woche, die erste Woche nach meinem Urlaub. Also war im Prinzip mein Highlight, dass mein Schreibtisch nicht zugestellt war mit diversen Arbeitsaufträgen und Aufgaben, sondern dass ich tatsächlich, dass meine Urlaubsvertreter gut gearbeitet hatten. Das fand ich toll, machen sie immer, aber das fand ich einfach toll. dass ich einfach wieder einsteigen konnte. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich, dass die Dachdecker letzte Woche angerückt sind und ihren ganzen Greppel bei mir schon mal abgestellt haben und heute loslegen.
Ja, bei nicht mehr so schönem Wetter tatsächlich. Aber ich kenne das aus meiner Sparkassenzeit, auch dieser sagenumwobene Unterschriftenmappe, die dann immer nach dem Urlaub da lag. Man war mal froh, wenn es nur eine war. Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, ob wir direkt mit einem Beispiel einsteigen können oder ob wir das Vorgeplänke machen. Aber Herr Bayer ist gerade ganz proaktiv ans Mikrofon rangerückt. Leg mal los.
Na, also vielleicht müssen wir das kurz mal definieren. Michael, du bist ja quasi der Mann fürs Große. Ja, das heißt, man muss das vielleicht so ein bisschen historisch sehen. Ne? Wir sind ja jetzt beide quasi auch knapp über 40 und müssen uns Gedanken darüber oder mal kurz erklären, wie das war. Also ganz früher, so als die Welt noch in Ordnung war, da gab es eine kleine Darlehensgrenze in der Kreditwirtschaft. Die lag mal, ich weiß nicht, ganz früher mal bei 300.000 Mark noch, ne? Die ist dann mal erhöht worden im KWG auf 600.000 Mark.
Genau, ne? Das sind die ich kenne, ja.
Genau, dann ist sie auf 300.000 Euro angepasst worden. Also erst war sie ganz krumm, dann wurde sie mal glatt gezogen, erinnere ich mich noch, ne? Glaube ich, so war das. Und jetzt sind wir aktuell bei 600.000 Euro. Alles darunter ist für die Bank Kleinscheiß. Kann man das so sagen? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht?
Das kommt halt immer drauf an, aus welcher Bank du kommst, ehrlich gesagt. Weil ja tatsächlich die Bellwert V gibt es ja erst seit 2006. Beleihungswerte schon sehr, 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 sehr viel länger. Und die Bellwert V war ja auch keine Neuerfindung von irgendwelchen Bewertungsregeln, sondern die Übernahme von bestehenden Vorgehensweisen. Natürlich maßgeblich Vorgehen von den Hypothekenbanken. Mhm. Sparkassen haben sich letztendlich historisch ihr eigenes Ding gedreht. Es gab Beleihungsrichtlinien für Sparkassen, die im Wesentlichen mit diesen Regelungen übereingestimmt haben. Heißt, als die Bellwert V 2006 kam, war das jetzt für uns kein neues Brot. Was da drin steht, haben wir schon verstanden und auch letztendlich angewandt. Was man allerdings wissen muss, die Bellwert V ist ja gar nicht verpflichtend. Die ist verpflichtend für Pfandbrief-emittierende Banken natürlich, für die Großbanken. Aber da die Bellwert V vom Grundsatz her eigentlich nur die Fortschreibung der Historie war und sich im Prinzip sämtliche Prüfungsstellen auf die Bellwert V stützen, hat sie sich halt auch bei Nicht-Pfandbriefbanken letztendlich etabliert. Das ist ein einheitliches Regelwerk, was letztendlich fast alle Banken verwenden. Und weil es halt nicht verpflichtend ist, haben auch wir als Sparkasse uns lange gesträubt, sie vollumfänglich einzusetzen. Immer so peu à peu ein bisschen was obendrauf. Spätestens wenn der Kreditprüfer war, gab es die nächste Übernahme einer Detailregelung. Mittlerweile sind wir Bellwert-V-konform, weil es einfach vom Handling her und von der Argumentation her deutlich einfacher ist, als wenn man sein eigenes Süppchen kocht und das dann jetzt aus den MA-Risk heraus, also den Mindestanforderungen Risikomanagement, nachvollziehbar prüfen, plausibilisieren und belegen muss. Weil Banken dürfen ja im Prinzip machen, was sie wollen. Sie müssen es so gut erklären. Mhm. Die Erklärung ist deutlich einfacher, wenn man sich auf übergeordnetes Regelwerk stützt, als wenn man sich seine eigenen Dinge ausdenkt. Das ist ganz vereinfacht gesagt.
Also von der, vielleicht vom Aufbau her, muss man sagen, für die, die sich mit der Bilanzwertermittlung nicht so auskennen, wir haben ja bei uns in der Verkehrswertermittlung den 194 BauGB und haben dann die Immowert-V quasi als, ich sag mal, Ausführungsleitlinie, um das mal so ein bisschen zu erklären. Oder Durchführungsverordnung, wie auch immer. So, und dann gibt es in der Bankenlandschaft, gibt es ja den KWG, das KWG, das Kreditwesengesetz, da gibt es einen Paragraph 16, ja, und darunter wieder definiert sich dann die Immowert, die Bellwert V als Ausführungsrichtlinie. Kann man so sagen, ne, Michael? So grob?
Ja, letztendlich schon grob, ja.
Und was interessant ist, also bevor es die Bellwert V gab, waren die Dinge nicht ungeregelt, sondern sie standen größtenteils entweder, Michael hat es gerade schon gesagt, im KWG oder in den einzelnen Verbandsvorgaben, ne? Also vom DSGV, ja dann, vom Deutschen Sparkassen-Giroverband. Es gab dann noch die BVR-Richtlinien von den Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und was man vielleicht sagen muss, und das ist etwas, Michael, damit hebe ich dich jetzt quasi auf einen Thron. Weil Menschen wie Michael ihren Job so gut machen, ist seit der Geschichte der Pfandbriefe quasi noch nie, auch in Kriegszeiten, ein Pfandbrief ausgefallen. Ja, jetzt verraten wir nicht, dass du offensichtlich in einem Institut arbeitest, die gar keine Pfandbriefe emittieren. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Aber grundsätzlich, das ist schon ein wirklich richtig gutes Produkt, was offensichtlich auch sehr hohes Vertrauen genießt, eben weil noch nie ein Pfandbrief ausgefallen ist. So, und das ist der Grundgedanke darin, ne, dass Banken ihre Forderungen dann weiter refinanzieren können über Pfandbriefe. So, jetzt kommen wir aber mal, jetzt haben wir die Geschichte abgearbeitet, jetzt kommen wir aber mal ins Praktische. Und ich will jetzt gleich mal mit zwei Dingen starten. Erstens, wie erstellt man ein Gutachten? Also was ist so, ich sag mal, gängige Software dafür? Wie arbeitet ihr? Und was ist für dich der größte Unterschied zur Verkehrswertermittlung?
Die Software, diese Frage kann ich ganz einfach beantworten. Wir benutzen halt LoRa von der Ungeo GmbH. Das ist ja eine sehr weit verbreitete Software unter Banken. Und man sieht auch immer wieder, also auch wenn man jetzt reine Verkehrswertgutachten mit LoRa schreibt, dass LoRa, zumindest von meinem Gefühl her, auch für Banken entwickelt und programmiert wurde.
Absolut.
Weil manche Dinge stellt halt LoRa nicht Immowert V-konform dar.
Baunebenkosten.
Und wenn man dann überlegt, wo LoRa herkommt, dann ist das auch ganz klar. Da muss man halt ein bisschen rumtricksen, dass es passt. Also ganz, ganz salopp diese Bewertung von der Abteilung 2 zum Beispiel, ja, die ja beim Verkehrswert als BOG abzuziehen wären und bei LoRa standardmäßig halt erst im Endergebnis dann irgendwo berücksichtigt wird. Das ist formal immowertvormäßig falsch. Muss man halt dann, oder kann man, glaube ich, auch mittlerweile umstellen, dass es als BOG ausgewiesen wird. Aber originär kommt halt meiner Meinung nach daher, dass LoRa für Banken gemacht wird und Banken brauchen halt keinen BOG-Abzug, sie brauchen halt die nachträgliche Berücksichtigung nach dem Beleihungswert erst.
Ja, das ist auch, glaube ich, die Standardsoftware. Ich glaube, LoRa ist auch mittlerweile bei allen Sparkassen eingesetzt, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich glaube, es gibt keine mehr, die ohne arbeitet.
Also ich meine, Sparkasse Ahrweiler hätte vielleicht auch noch Sprengnetter genutzt, nee, aber ist auch nicht mehr okay, was aber naheliegend ist, weil Sprengnetter aus Ahrweiler kommt.
Genau, sehr naheliegend. Das war auch, glaube ich, die letzte Bastion, die Ongeo nicht eingenommen hatte. Aber ich glaube, ich habe eine langjährige Kollegin, die arbeitet da und die hat mir gesagt, die arbeiten jetzt auch mit mir.
Ja, was die Volksbanken nutzten, weiß ich nicht, aber ich glaube kein LoRa. Zumindest wenn ich von den Kollegen der Volksbank was sehe, sieht es anders aus.
In Teilen.
Ja. Aber letztendlich ist ja auch egal, welche Software man nutzt, dass der Ablauf sollte vergleichbar bleiben.
Genau.
Der größte Unterschied. Ja. Jetzt zu der zweiten Fragestellung natürlich, Vollgutachten im Vergleich zum Verkehrswertgutachten. Da bin ich tatsächlich auch, als Anne das so anriss, etwas ins Schwimmen gekommen, weil so viele Unterschiede, zumindest mal vom Rechenteil abgesehen, gibt es ja gar nicht. Ich muss genauso viel recherchieren, wahrscheinlich ja noch mehr dokumentieren als der Verkehrswertgutachter und wahrscheinlich gucke ich auch deswegen immer so ganz besonders kritisch auf eure Podcasts, wenn ihr aus dem Verkehrswertgutachteralltag berichtet. Ich gucke auch immer sehr kritisch auf vorgelegte Verkehrswertgutachten, die ich ja ab und an mal bekomme und denke, ach du liebe Zeit, das ist ja alles nur Worthülsen, da steht ja überhaupt nichts Nachvollziehbares drin. Und der Unterschied halt fürs Beleihungswertgutachten, man muss vom Grundsatz her jeden Handschlag, jede Zahl muss dokumentiert und nachvollziehbar sein. Sollte es zumindest, weil wenn es halt nicht ist und man dann in eine Prüfungssituation kommt, bei uns halt die Kreditprüfer oder die Bundesbankprüfer auch, und wenn die danach fragen und man fängt an zu rudern, ja, wie kam ich denn auf welche Zahl, dann fangen sie erst echt dran zu suchen.
Das würde mich mal interessieren, ganz kurz, wie kleinteilig ist denn sowas in der Prüfung? Also ich sag mal, weil du wirst ja jetzt nicht nur ein Gutachten in der Woche schreiben, sondern höchstwahrscheinlich ein paar mehr. Und wenn dann der Gutachten, also wenn dann der Prüfer kommt nach, weiß ich nicht, 2 Jahren, wie kleinteilig wird denn das geprüft? Das ist jetzt mal reine Interessensfrage.
Wie kleinteilig die tatsächlich prüfen, weiß ich nicht. Aber da ich sehr kleinteilig dokumentiere und keine Rückfragen kommen zum Thema Wertermittlung, gehe ich von aus, dass das, was ich schreibe, kleinteilig genug ist. Also
gute Antwort.
Deswegen, ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten, ja, weil die letzten Rückfragen zu Gutachten von mir waren tatsächlich im Rahmen einer Bundesbankprüfung und das waren tatsächlich methodische Fragen. Ja, es wurde ein Teilgrundstück verkauft von 100.000 Euro. Warum ging der Wert jetzt 100.000 Euro runter? Also habe ich mal das Verfahren erklärt. Das war aber jetzt ja keine inhaltliche Frage, sondern eine finanzmathematische, ehrlich gesagt. Und natürlich war das Problem auch leicht gelöst dann.
Ich möchte mal ein Bild zeichnen, das vielleicht so, wenn man das Sachverständigenwesen so mal etwas globaler betrachtet, aufkommt. Da sind wir Verkehrswertermittler, die coolen Kids, die mit ihren Surfboards einfach jede Welle reiten und den Kopf einfach in die nächste Welle stecken und denken, es wird schon irgendwie gut gehen, ja.
Und du meinst die vom Slow Sunday Coffee Club.
Genau die, genau. Und die Beleihungswertermittler sind die mit dem Finger daneben stehen und sagen, pass auf, dass das Wasser nicht zu tief ist, pass auf, dass das Wasser nicht zu flach ist, pass auf, dass die Welle nicht zu hoch ist, hast du dich auch ordentlich eingecremt, auch die Nase, ja. So. Und so wird man ja als Beleihungswertermittler, ich kenne das ja selber, ich habe das ja selber auch mal in der Bank gemacht, so ein bisschen spaßbefreit tatsächlich wahrgenommen. Und da muss man sagen, die größte Skepsis, Anne freut sich, die größte Skepsis, die den Beleihungswertermittlern entgegensticht, ist, ihr bewertet immer viel zu niedrig. Ihr denkt immer nur an das Schlechte. Und da muss man sagen, das muss man vielleicht mal genau erklären, das ist auch gewollt, dass man eigentlich von allen Optionen immer die schlechteste wählt, nennt sich dann Niederswertprinzip. Und man muss auch sagen, die Beleihungswertermittlung ist ja, oder der Beleihungswert ist ja auch ein eigendefinierter Wert. Das hat ja mit dem Verkehrswert nichts zu tun. Sind solche, also trotzdem musst du aber ja als Beleihungswertermittler auch den Marktwert ermitteln. Das wird doch immer schwieriger, oder?
Michael, ihr seht gerade nicht so glücklich aus.
Ich finde es ja, also Glück ist jetzt nicht unbedingt die richtige Emotion, die ich habe. Ich versuche natürlich das, was jetzt der Patrick so gesagt hat, mit meinem Arbeitsalltag abzugleichen und muss sagen, nein.
Okay.
Tatsächlich nein. Also richtig ist natürlich auf alle Fälle, der Beleihungswert ist keine modifizierte Form eines Marktwertes. Der Beleihungswert ist ein eigenständiger Wert mit einer eigenständigen Rechenlogik, die auch nur in Teilen der Immowert-V entspricht und mit einem eigenen Verwendungszweck. Wenn man knapp über 40 ist, so wie ich, ja, und noch aus der Vor-Bellwert-V-Ära stammt, und auch aus der Vor-Immowert-V-Ära natürlich. Beide Rechenverfahren haben ja ihre jüngst oder ältesten mir bekannten Schriftfixierungen in der Wert V88 und der Wert R2006.
So. Jetzt ist einer raus.
Mit den Immowert-Vs wurde ja die Marktwertermittlung immer mehr standardisiert auf ja, so hinsichtlich meines Erachtens statistischer Auswertbarkeit. Modellansätze, natürlich Modellkonformität, was ja auch der Herr Sprengler schon seit Jahrzehnten doziert. Aber sowas hat es in die Bellwert-V nicht reingeschafft. Das ist im Erläuterungstext in der Wert eher stehen geblieben. Und deswegen sind grundsätzlich die Berechnungen auch unterschiedlich zu machen. Aus reinen Mitnahmeeffekten baut man das natürlich gleich auf. Ich nehme dieselben Kosten im Marktwert wie im Beleihungswert. So, einmal das. Von dem Verwendungszweck, der Marktwert ist ja der wahrscheinlichste nächste Kaufpreis im Marktgeschehen, auf den Stichtag gerechnet und gilt dann je nach Marktstabilität mehr oder weniger kurz. Der Beleihungswert ist ja ein Mindestwert über eine Laufzeit, über die Laufzeit der Beleihung, die Finanzierbarkeit, also ein Wert, der mindestens 25, 30 Jahre erreicht werden sollte. Und allein aus dieser Langzeitbetrachtung heraus ist natürlich klar, dass wir dann unterhalb des Marktwertes liegen, weil wir wissen ja nicht, was kommt.
Weil die spekulativen Elemente quasi ausgeschlossen werden müssen.
Genau, weil spekulative Elemente ausgeschlossen werden müssen. Beim Marktwert ist das ja insofern, na, ist nicht einfacher, aber anders, weil ja man dann mit Marktgeschehen argumentiert und auch agiert. Und wenn der Markt spekulativ unterwegs ist, dann spekuliere ich als Gutachter halt eben auch und habe halt auch ganz andere Werte. Wenn ich Mieterhöhungspotenzial habe, dann kann ich den Marktwert reinrechnen im Beleihungswert, in Klammern eher, Klammer zu, nicht. Also das sind so wenige Fälle, wo ich da überhaupt sowas machen kann, dann, also im Regelfall nicht. Ja, Erhöhungspotenziale bleiben außen vor, Chancen bleiben außen vor, Risiken kommen immer rein. Aber aus dem Gesichtspunkt Mindestwert über eine Laufzeit. Und insofern haben wir natürlich dann auch diese Abweichung, die bis von 2018 bis 22 natürlich eskaliert sind, gerade bei den risikoarmen Objekten, Mehrfamilienhäusern in Großstadtlagen, bei uns jetzt Frankfurt-Mainz, hatten wir Abschläge zum Markt von teilweise über 50%. Das kann man mit gesundem Menschenverstand überhaupt keinem erklären. Aber das war methodisch so gewollt. Das war methodisch so gewollt. Und wenn man guckt jetzt bei uns in Mainz auf die mittlerweile auch darzustellen Zeitreihen von Liegenschaftszinsen, wenn man guckt, dass die mal irgendwann bei 4,5 oder 5% war, da war auf einmal der Mindestkapitalisierungszins für den Belangzeit von 5% gar nicht mehr so schlecht. Als Liegenschaftszinsen bei 1 oder 1,5% waren, war natürlich der Risikopuffer absurd.
Genau, das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Ne? Also in der Belangzeitermittlung ist es so, Sachwertfaktoren über 1,0 gibt es nicht. Ja, die werden bei 1,0 abgeschnitten. Und es gibt immer Mindestkapitalisierungszinssätze, die quasi den Liegenschaftszinssätzen ähnlich sind, ja, aus der Marktwertermittlung. Und die liegen aktuell bei 5,5 für Wohnen, glaube ich.
5,5, ne? Glaube ich.
5,5, ja.
Das ist das Schöne bei uns in der Region. Unsere Liegenschaftszinssätze liegen auch bei 5,5.
Ja, und, aber jetzt, wo das alle auch sagt, wenn jetzt hier im schönen Osten im Marktwert auch so schlechte Zinssätze sind und die Bellwertfrau gilt ja bundesweit, ja, dann ist natürlich auch klar, dass dann ein Mindestzinssatz von 4 oder 3% nicht dem Sicherheitsgedanken des Wertes gerecht würden.
Eine Frage habe ich tatsächlich, weil du finanzierst ja nicht, also normalerweise nicht aus bloßem Auftrag eines Kunden, sondern dahinter steht ja ein Kauffall. Ne? Also Kunde kauft und möchte euch als Finanzierungspartner haben. Wie gehst du in dem Kontext mit tatsächlichen Kaufpreisen um? Weil das ist sogar in der Kleindarlehensbewertung immer ein Thema. Und ich habe von einem Kollegen auch aus der Belangzeitermittlung gehört, dass das auch manchmal herausfordernd sein kann, wenn der tatsächlich gezahlte Kaufpreis unterhalb des Belangswertes liegt. Wie verhält man sich da? Korrigiert man dann an? Weil offiziell, glaube ich, steht es ja nirgendwo, dass wenn der Belangswert größer als der tatsächliche Kaufpreis ist, der tatsächliche Kaufpreis zu verwenden ist.
Also der Regelfall ist ja bei uns zumindest, Kunde kauft Altbau, wir finanzieren den Kauf, wir finanzieren die Sanierung mit. Ja, kein Mensch möchte dann in einem 70er-Jahre-Altbau wohnen bleiben, der saniert dann gerade mal alles so mit. Damit kann der Kaufpreis, der gezahlt wurde, ja nicht dem Beleihungswert des sanierten Objektes entsprechen. Letztendlich. Also der Regelfinanzierungsfall bei uns jetzt im Einfamilienhausbereich, also im selbstgenutzten Bereich so rum, ist halt Kaufsanierung. Deswegen ist das ein eher selten vorkommendes Problem im kleinen Darlehensbereich. Aber selbst wenn, und bei meinen Gutachten sowieso, spielt das für mich keine größere Rolle. Der Kaufpreis ist einfach nur ein zwischen zwei Personen ausgehandelter Preis und muss nicht dem Wert entsprechend. Der kritische Blick der Prüfungsstellen ist mir natürlich bekannt. Also schreibe ich 1, 2 Sätze dazu, wenn halt der Beleihungswert tatsächlich höher sein sollte. Habe ich aber tatsächlich auch. Ich wüsste nicht, wann ich das jetzt mal gehabt hatte, ehrlich gesagt, dass mein Beleihungswert größer war.
Ja, Ich habe das nur manchmal bei Eigentumswohnungen gesehen. Also wenn die, ich sag jetzt mal, im Vergleichswertverfahren da so sehr von abweichen, dass also nachhaltig ein anderer Preis erzielbar wäre als der, der hier ausgehandelt wurde in dem Fall. Aber das ist vielleicht noch
special. Na gut, das ist halt eine Frage der Argumentation. Du hast ja richtig gesagt, es ist nicht in der Verordnung fixiert, der Kaufpreis deckelt es. Fixiert ist der Marktwert deckelt es. Und auch der Marktwert muss dem Kaufpreis ja nicht entsprechen. Wir haben ja durchaus Schätztoleranzen. Und die gibt es natürlich beim Beleihungswert ganz genauso. Aber ich guck da schon dann genauer hin, hast vielleicht doch den falschen Ansatz, was vielleicht ja doch an der einen oder anderen Stelle zu wenig Vorsicht hast walten lassen. Aber wie gesagt, wir machen das in Ausnahme, also wenn wir es argumentieren können, dann nehmen wir auch höhere Beleihungswerte.
Was?
Ist aber nicht die Regel.
Ich würde gerne nochmal, wir sind jetzt so ein bisschen in den Kleindarlehensbereich wieder abgezwitschert. Ich würde gerne mal nochmal wissen, was sind denn eigentlich die größten Unterschiede zwischen den Gutachten, den wirklichen Vollgutachten, ja, die ja dann erstellt werden müssen, wenn das Obligo der Bank inklusive aller kapitalisierter Vorlasten 600.000 Euro übersteigt, ne? Und gegenüber dem Kleindarlehensbereich, ich glaube, im Paragraph 21 Beiwertfall ist das geregelt, da gibt es so
24.
Da gibt es so gewisse Erleichterungen. Was ist denn da so der maßgebliche Unterschied?
Der maßgebliche Unterschied ist im Kopf. Also tatsächlich eine Kopfsache, dass sogenannte Kurzgutachten, das ist ja die gängige Bezeichnung für diese Wertermittlungen bis Beleihungshöhe 600, also Grundschuldhöhe ist ja der Maßstab, nicht das Obligo, sondern die Grundschuldhöhe. Okay. Kurzgutachten ist der gängige Begriff, das heißt vereinfachte Wertermittlung, einfach ist aber eigentlich überhaupt nichts. Der sachkundige Mitarbeiter, der in Paragraph 24 halt genannt wird, muss genauso viel wissen zu seiner Objektart wie der Gutachter des Paragraphen 5. Der einzige Vorteil ist, falls es ein Vorteil ist, ja, er muss weniger dokumentieren. Er muss genauso auf alle Sachen gucken, wie der Vollgutachter auch. Er hat, oder die BellwertV kennt da überhaupt keine Erleichterungsregelung, bei irgendwelchen Sachen wegzugucken. Der muss alles genauso gut machen wie der Vollgutachter. Er braucht nur deutlich weniger zu dokumentieren. Deswegen hat ja im Prinzip Lora diese ganzen Dropdown-Menüs, wo dann ganz schematisch einfach nur steht, Ausstattungsmittel oder 3,4 oder was weiß ich, wo ich im Gutachten halt einen Besinnungsaufsatz zu schreibe. Das ist letztendlich der größte Unterschied. Und das Perfide ist eigentlich, der Kurzgutachter muss genauso viel wissen, aber über diesen Wortlaut vereinfachte Wertermittlung, wie es im 24 heißt, wird halt suggeriert, das Ding ist einfach. Der muss nicht so viel wissen. Und das ist an sich falsch und den Kollegen gegenüber auch durchaus etwas ungerecht. Der einzige Vorteil, den diese Kollegen haben, sie müssen es halt nicht in der gesamten Immobilienbandbreite können. Das beschränkt sich wirklich auf das Wohneigentum.
Also auf Wohnimmobilien. Ne?
Ja. Wohnimmobilien oder halt noch die kleinen Wohngeschäftshäuser, wobei ich die auch als Gutachter durchaus tricky finde.
Weißt du, was mir da gerade so ein Gedanke kommt, und da biegen wir vielleicht auch mal in das ab, wie man sich auch, wenn man, ich sag mal, man hat jetzt gegründet, man ist frisch zertifiziert, es gibt ja auch noch Möglichkeiten, Beleihungswertermittlungen zu machen. Ich finde das total wertvoll, wie du das gerade beschrieben hast, weil wenn du an den Markt gehst, ja, dann wird, das kann man ja mal ganz offen sagen, wenn das fremd vergeben wird, so aus unserer Erfahrung, für diese Kurzgutachten nach § 24 BellwertV, werden oft nur wenige 100 Euro bezahlt. Also 700, 800 Euro ist so der gängige Marktpreis, den man so heute bekommt, weil dann ziemlich hoher Kampf ist, ne, von vielen auch größeren Bewertungsunternehmen, JKT, Peersch, Sprengnetter und so weiter und so fort, die sich da so einen Preiskampf. Und dann hat man die Vollgutachten, die halt nicht diese Erleichterung haben, die ja vermeintliche Erleichterung haben. Und wenn wir die hier abrechnen, rechnen wir die in der Regel auch zu 2, 3, 4, 5.000 Euro ab. Ja. Und ich finde, das ist genauso wie in der Marktwertermittlung. Dieser enorme Preisabschlag, den man hat, der spiegelt nicht die Minderarbeit wider. Weil die Arbeit ist fast identisch. Es ist nur immer eine Sache, wie detailliert ich den beschreibenden Teil anfertige. Und da muss man ja sagen, ehrlicherweise ist es ja so, alles, was ich nicht dokumentiere, gerät gegebenenfalls in Vergessenheit. Und wenn ich das Ding dann doch nochmal wieder auf den Tisch bekomme, dann weiß ich gegebenenfalls, weiß ich, bei euch ist der Prüfer, bei uns ist vielleicht irgendwann mal ein Rechtsanwalt oder so, dann weiß ich im Zweifel gar nicht mehr, warum habe ich denn diesen Ansatz damals gewählt. Das ist ja etwas, was grundsätzlich im Sachverständigenwesen sehr schwierig ist, nicht nur in der Markt-, auch in der Belangswertermittlung, glaube ich. Dieses Thema, es wird viel dem Grunde nach erklärt, ja, also warum mache ich einen Abschlag, aber nie der Höhe nach. Und das ist ja eigentlich der viel wichtigere Ansatz, ne? Und wenn ich das nicht sauber dokumentiert habe, da brauchst du mich ja nach 3 Jahren nicht mehr danach fragen. So. Und das finde ich, also ich finde das ganz wichtig, dass das eigentlich dieser Unterschied zwischen den Kurzgutachten, was es ja so eigentlich gar nicht gibt, und den Vollgutachten eigentlich gar nicht so groß ist, ne?
Ja, also von der, von den Qualifikationsanforderungen, also der Sachkundige muss auch Kunde vor der Sache haben, ja, das ist ja die ja, tatsächlich, und der Sachverständige muss die Sache verstehen, ja, und der Gutachter muss halt gutachten, ja. Natürlich haben die Objekte für die vereinfachten Wertermittlungen einen Vorteil. In der Regel habe ich, wenn ich einfach mal habe, einen Bauabschnitt, vielleicht habe ich 2 und nicht 10, ja. Ich habe natürlich eine immens große Datenlage an statistischen Daten, an Kaufpreis haben, das ist ja mittlerweile schon sehr komfortabel geworden, jetzt aus meinen aus dem Dampfzeitalter, als ich damit anfing. Da gab es nur die nicht dokumentierten Erfahrungssätze, die waren zwar nicht falsch, aber nun mal nicht dokumentiert nicht nachvollziehbar. Heute drücke ich zur Not, ich gucke in die Marktberichte rein, ich habe meine Datenlieferanten und Geo beliefert uns. Die Daten sind gut, also damit kann man hervorragend arbeiten. Sprengende Lieferdaten, auch bei ImmoScout bekomme ich Daten. Ich bekomme für diese Immobilienart der 24er Wertermittlung. Also ich sträube mich um das Wort Kurzgutachten, wie ihr vielleicht merkt. Ja,
ja, ich bin da bei dir.
Ist natürlich eine hervorragende Datenbasis. Und wenn ich eine Gewerbeimmobilie habe, dann ist es schon arg dünn. Und da muss ich natürlich auch gegebenenfalls recherchieren und auch dokumentieren, wie ich dann auf meinen Mietansatz von 4,50 Euro für eine Lagerhalle kam, wo ich halt für ein Mehrfamilienhaus einfach auf den Mietspiegel zurückgreifen kann zur Not, ja.
Das ist auch, glaube ich, dieses Thema mit der vereinfachten Wertermittlung, die Verfahren, ja. Also ich habe natürlich bei dieser vereinfachten Wertermittlung sehr häufiger Sachwert- oder Vergleichswertobjekte und sehr wenig Ertragswert, also jetzt wirklich in dem wohnlichen Teil, was die Verfahren schneller, straffer und auch ein bisschen interessanter von der Datenlage her macht. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Also ich habe wenig Ertragswertobjekte und immer großen Respekt dann vor denen, weil dann habe ich ja auch noch ganz andere Bewirtschaftungskosten im Zweifelsfall zu berücksichtigen. Ich denke da an unseren Poolnudelraum, den wir im Belehrungswert, also boah, über den Fällen habe ich ja wirklich nicht verloren. Das war echt traurig. Aber hast du vielleicht mal einen Fall für uns so ganz grob umrissen, wo sich das mal schön erklären lässt, was du vielleicht gerade auf dem Tisch hast? Die Marmeladenfabrik, von der mal alle so erzählen?
Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Wir finanzieren ja alles. Unsere Kunden gut genug sind, dass sie auch Geld von uns bekommen. Das heißt, ich habe natürlich eine enorme Bandbreite an Objektarten. Aber jetzt so einfach aus der Hüfte geschossen mal, das war jetzt der super Knaller.
Was war denn das Außergewöhnlichste?
Dein krassester Fall. Unterwahrung des Bankgeheimnisses fällt mir natürlich jetzt schwierig, tatsächlich jetzt zu sagen, von wegen, das war mein Objekt, weil, also tut mir leid, da kann ich jetzt leider kein hübsches Beispiel geben. Aber da du gerade sagtest, dass du ja als für die Kurzgutachten so viel in den Sachwert unterwegs bist, vielleicht einfach zur Erinnerung, im Marktwert entscheidet ja der Markt, welches Verfahren wertgebend ist. Ja, im Belangswert entscheidet es das Gesetz, die Verordnung. Und die Verordnung sieht ja vor, der Regelfall ist das Ertragswertverfahren. Der Sachwert ist die Ausnahme. Und dann auch nur bei eigennutzungsfähigen Objekten.
So. Das stimmt.
In der Praxis ist es natürlich so, da wir als Sparkasse halt sehr viel private Leute finanzieren, ist natürlich prozentual der Anteil der Sachwertobjekte höher, auch bei uns im Haus, zwangsläufig, ja. Aber eigentlich ist der Ertragswert das das Verfahren. Und wenn man überlegt, wo wir jetzt wieder herkommen, Kreditsicherheit aus dem Realkreditbereich, der ja vereinfacht sagt, der Kredit muss aus den Erträgen eines Objektes zurückzahlbar sein, auf jeden Fall, dann fällt es aus. Und zur Not aus der Substanz, ja, dann ist natürlich auch klar, warum eigentlich die Banken so auf diesen Ertragswert fixiert sind, mit allem, mit härteren Bewirtschaftungskosten, ja, zum Beispiel, mit den schlechteren, mit den kürzeren Laufzeiten teilweise auch, wobei die ja auch etwas harmonisiert wurden, aber egal. Der Ertragswert ist das A und O. Und der Sachwert, auch wenn er mengenmäßig mehr ist, eigentlich so neben. Andererseits, wenn ich jetzt Mehrfamilienhaus habe, habe ich auch mal Ertragswert, eine ordentliche Datenbasis. Tatsächlich.
Das stimmt. Das stimmt. Also mal mehr, mal weniger. Ich kenne die Region, da ist das nicht so. Aber ja, tatsächlich. Wenn du jetzt an den Vollgutachtenbereich denkst, also ist es dann häufig wirklich mehr so ein spezieller Hintergrund, also gewerblicher Hintergrund, Investitionshintergrund, oder sind das auch tatsächlich wohnwirtschaftlich genutzte Objekte? Das Obligo wird ja dadurch immer größer.
Also im Prinzip habe ich beides. Ich habe halt die Investoren, die in den Städten die Wohnanlagen kaufen als reines Investmentobjekt. Das ist auch immer ganz spannend, mit denen zu sprechen, weil ein Investor denkt anders da als ein Gutachter, der agiert mit ganz anderen Zahlen und Kenngrößen. Und einfach mal diese andere Denke zu erleben und übereinstimmen zu bringen, ist schon ganz spannend. Und wir haben natürlich auch jetzt gerade bei uns die Gewerbetreibenden, die halt selbstständig, also die ihre eigene Immobilie haben. Ich habe meinen kleinen Handwerksbetrieb und ich baue meine eigene kleine Halle dazu mit meinem Büro. Also das ist dann so kein Vermietungsmarkt, sondern eigentlich ein Eigennutzermarkt. Und klar, wenn wir dann halt den Hallenanbau finanzieren, dann bewerte ich den dann auch irgendwann mal.
Toll. Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht vor den Lautsprechern oder in ihren AirPods hängen oder was auch immer, mit auf den Weg geben, was die Welt der Wertermittlung angeht? Ne, wie Patrick hat schon so schön gesagt, wenige fangen natürlich gleich mit diesem speziellen Feld an und man hat das in der Grundausbildung dabei, also in der entsprechenden, da heißt es ja der B-Reihe, bedeutet auf dem Weg zum Sachverständigen, Beleihungswertermittlung, aber ich finde, man lernt es erst so richtig, wenn man es macht. Hast du dahingehend noch irgendeinen Appell, den du hochmotivierend den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
Macht es einfach. Ja, lehnt es nicht ab. Und gerade für Banken, also mit solchen Geschichten lernt man ja immer dazu. Auch ich lerne jetzt nach über 20 Jahren bei jedem Fall noch irgendwas dazu. Es gibt nichts, was Gleiches. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Vollgutachten zu schreiben, dann macht es. Und wenn ihr in Schlingern kommt, dann fragt halt bekannte Sachverständige. Zur Not fragt bei der Bank nach. Ja, ich meine, wenn ich als Banker ein Vollgutachten beauftrage, bei einem externen, weil es zu weit weg, ich fahre nicht selber hin, und der Kollege ruft mich dann an, hier das und das und das, dann wäre ich ja dumm, wenn ich mein Wissen nicht teilen würde, ja, weil ich möchte ja was von ihm und ich möchte was Gutes haben und nicht was, wo ich dann das Gutachten bekomme und 25 Rückfragen stellen muss, weil es halt nichts ist. Deswegen, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht es. Scheut euch nicht vor ungewöhnlichen Objektarten, weil die sind besonders spannend. Und nehmt euch die Zeit zu recherchieren, gerade in den Fällen, wo ihr halt nicht firm seid. Und da auch lieber zweimal gucken oder zwei Quellen konsumieren und es dann verinnerlichen und wissen. Weil wenn ich ja nur so schnell dünn drüber huddel, so, Entschuldigung, das war jetzt zu viele Ds in dem Wort, ja. dann habe ich vielleicht das Gutachten schneller runtergeschrieben, aber nichts dazugelernt. Wenn ich aber mich dann im Prinzip ins Thema einarbeite, dann habe ich was für den nächsten Fall und baue so mein eigenes Wissen auf und werde dadurch natürlich auch hinten raus immer schneller. Ja, auch bei ungewöhnlichen Dingen. Oder zumindest habe ich eine Systematik drin, wie ich solche Sachen angehe. Ja. Und deswegen das Spannendste oder Ungewöhnlichste waren halt für mich vollautomatisierte Hochregallager. Ja, das ist jetzt auch bei uns nicht der Standard. Aber da kann man sich einarbeiten und da gibt es, und dann findet man auch gescheite Quellen, auch für Banken. Also Hypzert hat dazu auch was Gescheites geschrieben, an denen man sich dann orientieren kann. Dann lernt man was dazu. Beim zweiten Hochregallager wusste ich, du hast schon mal sowas gehabt, das ging doch so und so. Und das kannst du halt nicht, wenn du sagst, ah nee, das traue ich mir jetzt nicht zu, da habe ich jetzt zu viel Angst vor. Ja.
Ja.
Und deswegen, also macht es dokumentiert viel. Das macht mir als prüfender, auftraggebender Gutachter einer Bank die Arbeit sehr viel leichter. Durch viel Dokumentieren lernt ihr natürlich auch was dazu. Wenn ich schreibe, wie kam ich auf den Wert, dann weiß ich, wie ich auf den Wert kam, auch auf Dauer. Und durch das schriftliche Fixieren prägt sich das ja auch eher ein, als wenn ich einfach nur schreibe, ich habe die Mietansätze aus dem Marktgeschehen abgeleitet. Das ist dann vielleicht richtig, aber ja, was weiß ich danach? Nix.
Ja, das habe ich mir tatsächlich aus der Arbeit mit Banken auch zum Beispiel übernommen. Ich habe für jeden Fall jetzt immer eine Excel, die heißt Recherche. Und da wird alles abgelegt mit Snips und so weiter. Also finde ich sehr, sehr gut auch den Hinweis. Und es wiederholt sich. Einfach ins Tun kommen. Ja. Patrick, und magst du ein paar... Entschuldige, Michael, erzähl.
Mir kam ein Gedanke, er ging schon wieder. Ja, also. Oh!
Das muss an diesem Slow Sunday Kaffee Club liegen. Deswegen leite ich jetzt nochmal über zum Barista. Magst du noch ein paar abschließende Worte aus der Welt der Markt- und Wertermittlung? Du bist ja auch wie ich.
Ja.
Ein Kind, wenngleich ich die ganze Historie nicht mehr so ganz verinnerlicht habe. Aber ja.
Also ich würde abschließend zwei Erkenntnisse für heute mitnehmen. Ich würde erstmal sagen, habt Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die Belangungswertermittlung machen. Die sind nicht grundsätzlich irgendwie suizidgefährdet, weil sie den ganzen Tag nur schlechte Gedanken haben, sondern sie...
Die sitzen aber auch immer im Keller. Das ja, ist wirklich in den Sparkassen so. Die packt man immer ins UG.
Sondern sie folgen einer eigenständigen Wertkategorie, ja, die mit der, die einfach aus dem, Michael hat es ja gesagt, aus dem Marktwert nicht abzuleiten ist. Das ist das eine. Das andere ist, verkauft euch nicht zu billig. Es ist in der Regel so, bei uns heißen, gibt's ja auch keine Kurzgutachten, bei uns heißt das Wertindikation ist immer noch viel zu günstig. Bei uns kostet es ungefähr die Hälfte des Gutachtenpreises und es ist immer noch zu günstig. Und wir sind eigentlich auch gerade dabei, diese Wertkategorie abzuschaffen. Sie ist halt ein hervorragendes Produkt für Neueinsteiger. Ja, auch wenn man sich darüber mittlerweile tun nicht streiten lässt, weil eigentlich muss man gerade als Neueinsteiger erstmal lernen, wie es ist, alles so klein und ausführlich zu begründen, wie es geht, um dann am Ende entscheiden zu können, was man weglässt. Ja, also traut euch eher an die Vollgutachten ran und lasst diese Kurzgutachten, Kurzbewertungsdinge weg. Punkt.
Also, man kann wieder zusammenfassen, geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig.
Einer von euch. Dankeschön. Michael, es war uns eine Ehre. Es war sehr, sehr schön, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, ihr Lieben, wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen mit euch.
Tschüss.
Bleibt fit.
Tschüss.
Ciao.